heute soll es um das Thema gehen, der Wandel mit Gott. Was das genau heißt, da wollen wir mal ein paar Bibelverse uns heute anschauen. Das sind auch Bibelverse, die ihr sicherlich von irgendwelchen Grußkärtchen oder Geburtstagswünschen her schon oft gehört und gelesen habt. Wandeln, ist es ein langsames Dahinschreiten, ein im angemessenen Schritt laufen, sich vorwärts bewegen mit Zielbewusstsein. Es kann auch Schlendern bedeuten. Es gibt ja so Wörter wie Lustwandeln oder Schlafwandler oder sowas. Es hat aber auch noch eine andere Bedeutung im Deutschen. Das Wort Wandel kann auch bedeuten, dass man sich verändert, dass man transformiert, dass man sich umändert, umformt in etwas. Ein Wandel stattfindet. Also es hat zwei Bedeutungen. Die beiden Bedeutungen sind auch für uns heute sehr, sehr wichtig, wenn wir uns das mal betrachten wollen. Eine Grundvoraussetzung, die ich ganz am Anfang erwähnen möchte, steht in 3. Mose 26, Vers 12. 3. Mose 26, Vers 12. Und ich will unter euch wandeln und will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Da sagt Gott, er möchte unter uns wandeln. Es ist Gottes Wille, mit uns zu gehen in unserem Leben. Das ist sein Wille, was er dem Volk Israel damals gesagt hat. Ich sage es jetzt mal so, das zählt auch für mich genauso, weil ich auch sein Kind bin, gehe ich davon aus, dass Gott genauso vorhat, mit mir zu wandeln, wie er es damals mit dem Volk Israel tun wollte. Die Bestätigung finden wir nochmal im 5. Mose 31, Vers 6, wo Gott nochmal in seinen letzten Reden mit Mose spricht, bevor er das Ruder an Josua abgibt. 5. Mose 31, Vers 6. Seid getrost und unverzagt. Fürchtet euch nicht und lasst euch nicht vor ihnen grauen, denn der Herr, dein Gott, wird selbst mit dir wandeln und wird die Hand nicht abtun von dir, noch dich verlassen. Also in diesen beiden Bibelstellen kommt zum Ausdruck, wie Gottes Gedanke für uns Menschen ist. Er sagt es uns zu, dass er mit uns wandeln will. Und es soll uns nichts grauen vor all dem, was um uns herum sein soll oder kann. Ich möchte deshalb einfach nochmal auf dieses Wandeln mit Gott heute mit euch zu sprechen kommen. Manchmal stellt sich dir die Frage vielleicht in deinem Leben und auch in meinem Leben, und ich bin mir bewusst, wenn ich hier stehe, dann darf ich nicht auf euch schauen, sondern ich muss in erster Linie auf mich schauen in meinem Leben. Kann ich überhaupt mit Gott Schritt halten, wie er wandelt? Kann ich das überhaupt? Oder ist es ein Ding der Unmöglichkeit für mich als Mensch, mit Schritt zu halten? Ich glaube, ein Punkt, der wichtig ist für uns Menschen, dass wir einfach mal stillstehen, hier Spruch. Steh still und denke über Gottes Wundertaten nach. Wir haben viele Hinweise, Psalm 37, Vers 7, sei stille dem Herrn und harre auf ihn. Zacharia 2, Vers 17, alles Fleisch sei stille dem Herrn, denn er hat sich aufgemacht nach heiligen Stätte. Mal bedenken, er will mit uns wandeln. Und was hat er dazu getan? Er hat sich aufgemacht von seiner heiligen Stätte. Er ist zu uns heruntergekommen auf diese Erde, hat sich aufgemacht von seiner heiligen Stätte, um mit uns zu wandeln. Was für einen Gott haben wir? Es gibt aber auch Gründe, die es uns als Christen verhindern, mit Gott Schritt zu halten, mit ihm zu wandeln. Auf dieses Thema kam ich überhaupt erst, weil ich mir irgendwann mal gesagt habe, Viktor, du kennst so wenig Bibelverse oder Psalmen auswendig, dann habe ich irgendwann mal mir vorgenommen, ich lerne mal jetzt den Psalm 1 auswendig. So im Ohr klingt der ja immer, aber wer von euch kann ihn wirklich auswendig? Es sind nur 6 Verse und man muss die aber mal auswendig gelernt haben, um sie aufsagen zu können. Dann habe ich diesen Psalm 1 gelernt. Und der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. Noch geht auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Der Vers 1. Wohlin, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. Also es gibt eine Möglichkeit in unserem Leben auch nicht mit Gott zu wandeln. Nämlich, wenn wir nicht nach seinem Rat wandeln, sondern nach dem Rat wandeln, den dir einer so steckt und sagt, hör mal, Viktor, das ist auch ein guter Weg. Vielleicht auch gar kein schlimmer Weg oder sowas. Ja, das muss jetzt nicht mal alles böse und schrecklich sein, sondern es ist einfach ein Weg ohne Gott. Und das ist dann schrecklich genug, wenn wir ohne Gott irgendeinen Weg gehen. Geschweige denn, dass du deinen Fuß auf den Weg setzt, wo der Sünder geht. Da gehören wir nicht hin. Geschweige denn, dass wir dort sitzen, wo man über Gott spottet. Da gehören wir auf gar keinen Fall hin. Ihr merkt schon, ein Hauptgrund, warum wir nicht mit Gott wandeln können, ist eine gewisse Disharmonie, nenne ich das jetzt mal, was eigentlich viel zu schwach ausgedrückt ist. Diese Disharmonie entsteht, wenn ich mich mit einem doch nicht so vertrage. Stell dir mal vor, du sollst mit einem Stunden Lust wandeln in der Natur, den du überhaupt gar nicht magst. Da fällt dir bestimmt nach der dritten Minute irgendein Grund ein, zu sagen, also ich habe noch was anderes vor, tut mir leid, ich kann mit dir jetzt gehen hier durch die Gegend. Aber wenn ich mich mit jemandem super verstehe, dann ist das gar kein Problem, mit ihm Stunden zu wandeln. Und dann merke ich auch nicht, wie die Zeit verrinnt. Also diese Disharmonie zwischen dem Lebendigen und mir und die Bibel Sünde. Und wenn die zwischen uns steht, ist es nicht nur Disharmonie, sondern es ist Trennung. Ganz klar Trennung. Da ist eigentlich gar kein Wandel mit Gott möglich. In Amos 3, Vers 3 steht, gehen auch zwei miteinander, außer wenn sie zusammengekommen sind. Oder eine andere Übersetzung, mögen auch zwei miteinander wandeln, sie seien denn eins untereinander. Der Amos hat es hier gesagt, also es geht nicht. Du kannst nicht mit jemandem wandeln, wenn du nicht mit ihm eins bist. Ich muss mit Gott eins sein. Ich muss mit dem Herrn Jesus Christus und mit seinem vergossenen Blut eins sein in meinem Leben. Dann kann ich mit Gott wandeln. Ich kenne das zu oft und zu gut leider auch aus meinem Glaubensleben. Ich habe die Hoffnung, dass je älter ich werde, es umso besser wird, dass dieses stetige Auf und Ab im Glaubensleben mal ein bisschen besser wird. Und dass man nicht mal jubelnd vorausrennt, voller Freude im Herzen und dann wieder resigniert da niederliegt und nicht mehr weiter kann. Das geht mir oft in meinem Leben so. Aber das hat auch einen Grund. Epheser 6, Vers 12 steht, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten und Gewaltigen, nämlich mit dem Herrn der Welt, die in der Finsternis dieser Welt herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Also, es gibt leider noch diesen Kontrahenten, der auch uns in unserem Leben zu schaffen macht. Wie gehe ich damit um? In meinem Wandel. Lasse ich mich davon beeindrucken, von diesem Bösewicht, von dem Feind Gottes, dass er mich hin und her reißt, dass es mir mal gut geht, dass es mir mal wieder dreckig geht als Christ. Eins dürfen wir wissen, unser Herr Jesus, unser Gott, ist nicht wechselhaft. Eine Bibelstelle, die wir auch alle kennen, Jakobus 1, Vers 17, alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel von Licht und Finsternis. In 5. Mose 32 steht, er ist der Fels, vollkommen ist sein Tun. Also wir haben einen Gott, der sich nicht verändert, bei dem kein Wechsel ist. Wir haben einen Gott, wird verglichen mit einem Fels. Also wenn du so ich habe in meinem Vorgarten so einen Felsen liegen, der ist gar nicht so groß. Der ist wirklich vielleicht so einen Meter auf 50 Zentimeter und vielleicht noch 50 Zentimeter hoch. Aber das blöde Ding, das wiegt eine Tonne. Ich kann den nicht bewegen. Ich hatte mal so einen Bagger, Eine Tonne war der Bagger schwer, der hat es gerade so geschafft, ihn mal ein bisschen zu schubsen. Also ein Fels ist schon was extrem Beständiges. Und stell dir mal vor, ein riesiger Fels, noch ein riesigerer, als du dir vorstellen kannst. Und so ist unser Gott. Unendlich riesig. Es ist leider in unserem Leben so, dass wir tatsächlich von diesen Mächten um uns her bedroht werden. Diese Mächte sind allgegenwärtig, sage ich jetzt mal so. Die haben kein Interesse daran, dass wir in unserem Leben mit Gott wandeln, vollkommener Weise, wie es das Wort will, sondern die wollen uns immer ein Bein stellen. Ein Zitat von Archimedes: gibt mir einen Punkt, wo ich sicher stehen kann, einen Hebel, der lang genug ist, und ich bewege die Erde mit einer Hand. Gib mir einen Punkt, wo ich hintreten kann, und ich hebe die Erde aus ihren Angeln. Reine Physik funktioniert so. Und wisst ihr was? Wir haben einen Gott, der den längsten Hebel dieser Welt hat. Es ist niemand, der Gott widerstehen kann. Er ist der Fels, er ist absolut, bei ihm ist kein Wechsel. Diesen mächtigen Gott habe ich an meiner Seite, wenn ich mit ihm wandle. Nochmal, er will mit uns wandeln. Das habe ich in Mose vorgelesen, ganz am Anfang. Wenn ich diesen Gott mit dem längsten Hebel neben mir habe, dann muss ich mich ja eigentlich nicht fürchten. Blöd ist nur, wir fürchten uns trotzdem. Warum ist das? Seit dem Sündenfall fürchten wir Menschen uns. Seit Adam und Eva wussten, dass sie was Schlimmes angestellt haben, nämlich Sünde gegen Gott begangen haben, hatten sie Furcht. Sie haben Gott wandeln hören im Garten und wussten, oh oh, irgendwas stimmt jetzt nicht, wir müssen uns verstecken vor Gott. Diese Furcht ist leider da. Und trotzdem haben wir Zusagen im Wort Gottes von Männern, die mit Gott gewandelt sind und die wussten, ich muss mich nicht fürchten, weil eben dieser mächtige Herr an meiner Seite ist. König David, kennt ihr alle, Psalm 23, Vers 4, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Lange Hebel Gottes, den Stecken und Stab hat er immer dabei. Die trösten mich. Gott weiß darum, dass ich mich fürchte als Mensch, aber er will mich trösten mit seiner Anwesenheit und sagen, fürchte dich nicht. Das haben wir oft genug in der Bibel, diese Stelle. Fürchte dich nicht. Gott das zu den Menschen sagt, weil es so ist. Wir müssen uns nicht fürchten. Wir tun es leider, aber wir dürfen selbst im Tal der Finsternis wissen, Gott ist bei uns. In dieser Finsternis, wenn Gott bei dir ist, ist keine Finsternis mehr. Denn Gott ist Licht. Das sagt er auch. Wir wissen von Mose, in Hebräer 11, Vers 27 wird es von Mose gesagt, dass er mit Gott, den er nicht sah, als sähe er ihn. Ist das nicht toll? Du siehst Gott manchmal nicht in deinem Leben und du sollst aber so wandeln, wie der Mose auch gewandelt ist mit Gott, als würdest du ihn sehen. Ich denke, das ist auch ein Geheimnis für unseren Alltag, dass wir das so praktizieren in unserem Leben. Es hat nichts mit Autosuggestion oder irgendwie sowas zu tun, was die Psychologen sagen, was der Glaube sein könnte, sondern es hat damit zu tun, dass du an Gott glaubst und sagst, er ist bei mir, auch wenn ich ihn nicht sehe. Und dazu die bekannte Stelle aus Hebräer 11, Vers 1. Es ist der Glaube, aber eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, ein Überzeugtsein von Tatsachen, die man nicht sieht. Das ist mein Glaube. Ist das nicht schön, das Wort Gottes, das ist so schlüssig in sich, was ich nicht sehe, an das glaube ich eben. Das ist ein Überzeugtsein von Tatsachen, die ich nicht sehe. Habe ich die Schöpfung Gottes gesehen? Nein. Ich war nicht dabei, wie er in sechs Tagen die Welt erschaffen hat mit allem Drum und Dran. Und trotzdem glaube ich es, dass er es getan hat. Habe ich den Herrn Jesus am Kreuz hängen sehen? Nein. Und trotzdem glaube ich es, dass er dort gehangen hat. Das ist eben der Glaube, eine Zuversicht dessen, ein Überzeugtsein von Tatsachen, steht hier, die man nicht sieht. Diese Tatsache habe ich nicht gesehen. Es gab Menschen, die haben das gesehen und davon gezeugt. Hier steht's drin. Glaube ich das? Oder relativiere ich das Wort Gottes und sage, das stimmt so gar nicht so. Kann ja sein, dass es vielleicht doch ein bisschen anders war. Nein, es war so. Es war eine Tatsache, dass Gott die Welt in 6 Tagen erschaffen hat und dass Jesus Christus am Kreuz gehangen hat für uns, um für uns zu sterben. Manchmal ist man ein bisschen glaubensmüde und wir fühlen uns überanstrengt in unserem Leben und wir leben zwar in einer Welt, die so bequem ist wie nie zuvor. Wir haben so viele Dinge, die uns Zeit sparen, so viele tolle Erfindungen, wo man Zeit spart. Allein wenn ich jetzt morgens immer hierher laufen müsste und nicht mit dem Auto fahren könnte, da würde ich ganz schön viel Zeit vergeuden beim Laufen, diese 6 Kilometer hierher. Trotzdem ist es so, dass wir uns gehetzt oder überanstrengt fühlen in unserem Leben. Ich denke, wir müssen in unserem Leben einfach an dem Herrn Jesus dranbleiben. Wie macht man das, ganz praktisch gesehen? Wie mache ich das, am Herrn Jesus dranbleiben? Wir haben eine Bibelstelle, wo der Herr Jesus richtig Leid hatte, im Garten Gethsemane, in Markus 14, Vers 38 steht es. Und da sagt er zu seinen Jüngern, wachet und betet, dass ihr nicht in Versuchung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und wenn ihr diese Stelle mal lest, diesen Abschnitt, da sagt er zum Petrus, hör mal, Petrus, ihr seid schon wieder eingeschlafen. Könnt ihr nicht mal eine Stunde wach bleiben mit mir? Ist das so schwer? Ich sag's mal so, die Jünger haben da gemenschelt. Die waren einfach müde. Die waren fertig vom Tag und es ging einfach nicht mehr. Und der Herr Jesus hat Blut und Wasser geschwitzt im Garten Gethsemane. Wachet und betet, sagt er zu seinen Jüngern. Ich denke, das ist ein Geheimnis, wie wir am Herrn Jesus dranbleiben können. Das Gebetsleben ist ganz, ganz wichtig für uns. In Hebräer 12, Vers 12 sagt der Autor dieses Briefes zu uns, darum richtet wieder die schlaff gewordenen Hände auf und die erlahmten Knie und macht gerade Bahn für eure Füße, damit das Lahme nicht vom Weg abkommt, sondern vielmehr geheiligt wird. Der Autor dieses Briefes im Hebräer, er wusste, was Not tut, dass wieder die schlaff gewordenen Hände, dass die wieder sich aufrichten. Und dass die erlahmten Knie sich wieder beugen. Warum? Dass wir wieder heil werden, dass wir geheiligt werden. Das ist, denke ich, ein Geheimnis des Wandelns mit dem Herrn. Das gehört zu unserem Leben dazu. Unser Glaubensleben besteht auch aus ganz ordentlichem Gebetsleben. Das muss ich mir genauso hinter meine Ohren schreiben. Das betrifft mich. Vielleicht noch mehr als manch anderen hier. Ist es nicht so, dass wir uns immer diese Kraft wünschen, diesen 1800 PS Motor oder noch mehr PS, der uns immer vorantreibt, dass wir wieder Kraft haben zum Wandeln? Ein bekannter Bibelvers wieder. Jesaja 40, Vers 31. Was schöne Bibelverse wir in unserem Wort haben, was Gott uns gegeben hat. Die auf den Herrn harren, die kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Ist das nicht schön? Voraussetzung ist, die harren auf den Herrn. Das Harren auf den Herrn, das Hoffen auf den Herrn, das an ihm dranbleiben, an dem Herrn, das macht das, dass du neue Kraft bekommst, dass du auffährst wie ein Adler mit Flügeln, dass du läufst, ohne matt zu werden. Das wünscht sich jeder Marathonläufer, dass er laufen kann, diese 42, was weiß ich, Kilometer, ohne matt zu werden. Und wir wandeln und werden nicht müde. Das ist so ähnlich, wie ich am Anfang beschrieben habe. Du läufst mit einem guten Freund und merkst gar nicht, wie die Zeit vergeht. Wie gesagt, ich glaube, dass dieses Harren auf den Herrn sicherlich in ein intensives Gebetsleben bedarf. Und ich glaube auch, dass Gebetslosigkeit in unserem Leben eine ganz tödliche Falle ist für unser Wandeln mit dem Herrn. Was Müdigkeit im Glauben zur Folge haben wird und was Hinfallen zum Glauben im Glauben zur Folge haben wird. Aber das Harren auf den Herrn, das gibt mir neue Kraft. Als ich den Psalm 1 damals auswendig gelernt habe, stolperte ich echt über dieses Wort Wandeln und dachte in erster Linie an eine Person im Alten Testament, der mit Gott gewandelt ist. Aber den will ich jetzt erstmal nicht zitieren, sondern da komme ich später zu. Herr Jesus ist ja auch mit dem Herrn gewandelt. Und da möchten wir mal drauf schauen, wie der Herr Jesus mit Gott gewandelt ist. Erstmal müssen wir wissen, und es ist eine Tatsache wieder aus dem Wort Gottes, in Jeremia 10, Vers 23 steht es, Jeremia 10, Vers 23, ich weiß, Herr, dass das Menschentun steht nicht in seiner Gewalt und steht in niemandes Macht, wie er wandle oder seinen Gang richte. Würden wir jetzt sagen, das stimmt doch gar nicht, ich kann doch laufen, wie ich will. Nee, so ist es nicht. Es steht nicht in unserer Gewalt, wie wir wandeln. Es steht nicht in unserer Gewalt, wie unser Gang ist. Wenn ich auf meine eigene Frömmigkeit baue, wenn ich in manchen Punkten selbst über mein Leben bestimmen will, dann kann das ein Grund sein, warum ich im Wandel mit Gott ein bisschen zurückfalle. Ich kann nicht Gott sagen, Gott, lass uns doch mal da abbiegen, das sieht doch ganz gut aus, der Weg da. Nee, Gott wandelt den Weg, den er geht. Ich muss mit ihm wandeln. Anders geht's nicht. Anders geht's einfach nicht. Wir können nie selbst bestimmen, wie wir wandeln wollen, sondern haben uns nach Gottes Gang zu richten. Weil er einen ganz bestimmten Weg auch in unserem Leben vorhat. 1. Johannes 2, Vers 6. Wer da sagt, dass er in ihm bleibt, der soll auch wandeln, gleich wie er gewandelt ist. Also wenn wir sagen, wir wollen in dem Herrn Jesus bleiben, dann müssen wir so wandeln, wie er gewandelt ist. Es gibt leider keinen anderen Weg. Es ist nicht leider, Entschuldigung, es ist eigentlich der beste Weg. Nicht eigentlich, es ist der beste Weg. Immer diese blöden Füllwörter. Lebenswandel soll so sein, dass wir dem Herrn Jesus nachlaufen, genauso wie er seinem Vater nachgelaufen ist oder gewandelt ist mit seinem Vater. Ich weiß, das geht gegen unsere Natur, das geht oft gegen unseren Willen, das geht oft gegen unsere Pläne im Leben, dass wir so nicht mit Gott wandeln wollen manchmal. Wie ist Jesus Weg auf dieser Erde zu Ende gegangen? Er hat am Kreuz gehangen. Das war Jesu Ende, menschliches Ende auf dieser Welt. Es hat am Kreuz geendet. Er ist gewandelt, wie Gott es von ihm wollte. So, ich sag's mal so, kein Happy End, so irgendwie. Der Messias von Israel hängt am Kreuz. Dabei haben sich die Jünger viel mehr vom Herrn Jesus erhofft, dass er aufsteht, eine politische Revolte gegen die Römer aus dem Land schmeißt und was weiß ich. Das war nicht der Weg, den Gott mit dem Herrn Jesus vorhatte. Er ist ganz anders gewandelt mit dem Herrn Jesus. Und das finden wir auch so schön, was der Herr Jesus sagt im Garten Gethsemane, denn nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und dieser Kelch ist nicht an ihm vorübergegangen. Da sehen wir, wie der Herr Jesus mit Gott gewandelt ist. Er hat zu Gott, seinem Vater, gesagt, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Ich glaube, dem Herrn Jesus, ich sag's mal so, er hatte da auch sicherlich Anfechtung oder Versuchung, ich weiß es nicht genau, aber er sagt, dass nicht mein Wille geschehe. Ich weiß nicht, was da in ihm alles vorgegangen ist. Aber das ist doch ein wunderschönes Zeugnis, dass er das sagt. In dieser Todesbedrohung sagt er, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Also so gesprochen müssen wir auch unser altes, unser stolzes, unser widerspenstiges und unser unreines Wesen ans Kreuz hängen. Und es ist nicht so, dass Gott dann sagt, Viktor, du Hammer, ich will dich so als Person verbessern, so du musst dich ändern, du musst einfach ordentlicher werden, du musst sauberer werden, du musst. Nein, der Gott sagt, der Herr Jesus sagt, Viktor, du musst hingerichtet werden. So wie du bist, kannst du vor mir gar nicht bestehen. Ich kann dich nicht verbessern. Du musst hingerichtet werden, du musst ein neuer Mensch werden. Dann kann ich mit dir wandeln. Sonst kann ich nicht mit dir wandeln. Weil mich eben diese Sünde trennt von Gott. Weil dieses Fleisch mich trennt von Gott. Galater 2, Vers 19 und 20. Bekannter Vers wieder. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Das eindeutiger geht's nicht. Wenn ich mit Christus gekreuzigt bin, dann lebt eben der Herr Jesus in mir und dann lebt nicht mehr ich. Das ist einfach so. Damit beginnt das Wandeln mit Gott. Und ich lese nochmal diese 1. Johannes 2, Vers 6 Stelle. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll auch wandeln, gleich wie er gewandelt ist. Wie ist der Jesus gewandelt? Der ist ans Kreuz gegangen und hat ein Leben gegeben. Der Jesus wandelte bis zum Alleräußersten. Er hat einen vorbehaltlosen Gehorsam gehabt bis zum Tod am Kreuz. Das war, wie er gewandelt ist. Auch heute kann bei uns etwas ganz Neues beginnen. Wenn der Wandel mit dem Herrn Jesus so wird, wie es sein Plan ist. Wenn ich mich hinknie und sage, ich will jetzt, Herr Jesus, mit dir wandeln, indem ich mich von dir führen lasse. Dorthin, wohin ich nicht will. Als ich das überlegt habe, das ist ein ganz schön hartes Gebet, wenn man das so spricht. Mit dir führen lassen von dir, dorthin, wo ich nicht hin will. Bin ich dazu bereit, so mit dem Herrn Jesus zu wandeln? Bin ich persönlich, Viktor Karapetian, dazu bereit, so mit dem Herrn Jesus zu wandeln? Eins ist ganz klar. Das Wandeln mit Gott ist ein Sterbensweg. Bei uns jetzt vielleicht nicht. Es gibt aber weltweit viele, 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 viele Christen, die darunter leiden, bis zum Tode, weil sie den Herrn Jesus bezeugen und an ihn glauben. Wir können dankbar sein, dass wir nicht in so einem Land leben, wo wir Christen verfolgt werden, ins Gefängnis geworfen werden, an Galgen gehängt werden, gekreuzigt werden, erschossen werden. Unser Leben ist eben ein Sterbensweg, wenn wir uns entschließen, mit Gott zu wandeln. Dieser Sterbensweg ist eben das Hingerichtetwerden am Kreuz auf Golgatha. Auch für uns gilt das. So, kommen wir mal zu dem Henoch. Ich finde diesen Mann einfach faszinierend. Da steht nicht viel in der Bibel. Es gibt 17 Verse in der Bibel, die den Namen Henoch erwähnen. Und nur 5 davon beschreiben diesen Mann etwas genauer, so dass man vielleicht rauskriegt, was war denn das für einer, dieser Henoch? Er war der 7. von Adam, also Ich lese mal diese Bibelstellen in 1. Mose 5, Vers 21 bis 24 oder 21, 22 und 24. Und Henoch lebte 65 Jahre und zeugte Methuselah oder Methusalem in anderen Übersetzungen. Und Henoch wandelte mit Gott, nachdem er den Methusalem gezeugt hatte, 300 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und Henoch wandelte mit Gott und er war nicht mehr da, Vers 24. Gott nahm ihn hinweg. Und in Hebräer 11, Vers 5 steht noch eine Bibelstelle. Durch den Glauben wurde Henoch entrückt, dass er den Tod nicht sehe und wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung ist ihm bezeugt worden, dass er Gott gefunden hat. Also Henoch scheint hier ein Mensch zu sein, der vollkommen mit Gott gewandelt ist. Und das, diesen Gedanken fand ich echt interessant. Und habe echt lange überlegt, was hat dieser Henoch, was ich nicht habe? Warum werde ich jetzt nicht entrückt? Was ist denn da los? Das wünsche ich mir so sehr, dass ich einfach von Gott mal weggenommen werde, weil ich doch so ein netter Mensch bin, oder was? Das Endergebnis seines beharrlichen Wandels mit Gott war, dass er nicht mehr gesehen wurde vom Henoch. Gut, natürlich könnte ich sagen, Henoch, easy, 300 Jahre mit Gott wandeln, da lernt man natürlich viel in 300 Jahren. Und da die Zeit habe ich ja leider nicht. Damals sind ja die Menschen bis 900, was weiß ich, Jahre alt geworden. Aber die Zeit habe ich ja nicht. Deshalb, was kann ich denn tun? Ich habe gar keine Chance, so wie Henoch zu sein. Aber trotzdem glaube ich, dass Henoch ein ganz normaler Mensch war, wie du und ich. Er wurde nicht mehr gesehen. Fort war er. Ich glaube auch, dass bei Henoch sein Wandel mit Gott ein Sterbensweg war. Nicht in dem Sinn, dass er gestorben ist, sondern dass er als einziger, glaube ich, in der damaligen Zeit, von der gesagt wird, dass er unter einem verkehrten Geschlecht gelebt hat. Das heißt, es müssen wirklich komische Dinge dort damals gewesen sein, war er wohl der Einzige, der wirklich mit Gott gewandelt ist, der Gott gesucht hat, der sich von ihm hat führen lassen in seinem Leben, dass Gott gesagt hat, dich nehme ich jetzt weg. Ich glaube auch, dass der Henoch die Hoffnung hatte, dass Gott ihn erretten wird, dass er nicht zu Schanden wird in diesem verkehrten Geschlecht, unter dem er gewandelt ist damals. Die anderen Menschen blieben damals zurück. Henoch plötzlich weg. Psalm 1, nochmal zu dem, was ich auswendig gelernt habe. Sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und darüber nachsinnt Tag und Nacht. So sollen wir sein. Dass wir Lust haben am Gesetz des Herrn und darüber nachsinnen Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und alles, was er tut, gerät ihm wohl. Hammervers, oder? Und alles, was er tut, gerät ihm wohl. Das wünsche ich mir für mein Leben so sehr. So, der Henoch, der hatte das Gesetz des Herrn gar nicht. Das gab's damals noch nicht. Das gab's nicht. Das mit dem Gesetz kam viel später. Also das muss es nicht gewesen sein, was den Henoch die Chance gegeben hat, mit Gott vollkommen zu wandeln. Was war's denn? Vers 2 passt da irgendwie nicht mit dem Gesetz. Vers 3, okay, das trifft wahrscheinlich für sein Leben zu, dass er wie ein Baum war, der gepflanzt oder verpflanzt war an Wasserbäche und dass alles, was er getan hat, gut gelungen ist. Das trifft sicherlich auch auf Henoch zu. Also wir wissen, dass er in einer Zeit gelebt hat, wo es das Gesetz noch nicht gab. Trotzdem muss ihn irgendwas angetrieben haben, mit Gott zu wandeln. War es vielleicht Ehrfurcht vor Gott? War es Interesse? War es die intellektuelle Austausch mit Gott? Habt ihr ihn überhaupt gesehen? War es Neugier? Aber ich sag's euch, das sind alles so Punkte, die funktionieren 300 Jahre lang nicht. So, das geht vielleicht mal eine Woche gut oder so, wenn man neugierig ist, was das für ein Gott ist oder so. Vielleicht auch länger, aber 300 Jahre, Mann, 300 Jahre ist schon ganz schön lang. Ich habe mir oft überlegt, was würde ich machen, wenn ich 300 Jahre leben würde. Ich erzähle mal ganz kurz einen Schwank von meinem Leben, als ich in Dorina verliebt war, bis über beide Ohren. Und ich wusste, da knistert es im Gebälk und Dorina hat mich auch scheinbar lieb. Und dann wusste ich, okay, auf einem Gemeindeausflug, ich gehe mit ihr an diesem Tag auf diesen Gemeindeausflug und ich werde ihr sagen, dass ich sie lieb habe und ich werde ihr sagen, dass sie meine, und ich werde sie bitten, dass sie meine Frau werden soll. Und ich sag's euch, bei Dorina war das wahrscheinlich ähnlich an diesem Tag und dann haben wir an dem Gemeindetag uns davon geschlichen. Wir zwei sind dann spazieren gegangen. Die Zeit war so, ich sagte, die ist, hat nicht geendet irgendwie und es war wirklich peinlich zum Schluss, weil dann kam es raus, alle haben schon zusammengepackt und waren schon weg, nur Victor und Dorina waren noch unterwegs und alle haben gesagt, das sind Victor und Dorina, wie peinlich, die waren dann aus dem Wald zurückgekommen und alle haben es gesehen. Also es ist ganz klar, der Motor war jetzt nicht mein Interesse am intellektuellen Austausch mit Dorina über Architektur oder irgendwas, sondern ich habe die Dorina geliebt. Ich habe sie lieb gehabt. Und ich glaube, bei Henoch war es ähnlich. Das muss Liebe gewesen sein, was diesen Henoch dazu getrieben hat, 300 Jahre mit dem Herrn zu wandeln. 300 Jahre. Ohne das Gesetz zu haben. Und wir finden eine Bestätigung in Lukas 10, Vers 27. Auch ein ganz bekannter Vers. Lukas 10, Vers 27. Da fragen die Pharisäer frecherweise den Herrn Jesus, was ist denn das größte Gebot? Ihr wisst, was er antwortet. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft, mit deinem ganzen Verstand und deinen nächsten Menschen, Mitmenschen sollst du lieben wie dich selbst. Da geht's nicht ums Gesetz halten, sondern da geht's darum, du sollst den Herrn lieben. Das sagt der Herr Jesus den Pharisäern da. Du sollst nicht das Gesetz halten, sondern du sollst den Herrn lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand, mit allem, was du hast und deinen Nächsten wie dich selbst. Und das hat der Henoch, glaube ich, getan. Er hat den Herrn einfach lieb gehabt, bis zum Umfallen, sage ich jetzt mal so. Bis in die kleinste Körperzelle hat er den Herrn Jesus lieb gehabt oder Gott lieb gehabt und ist, konnte deshalb mit ihm 300 Jahre wandeln. Ich glaube sogar noch mehr, das habe ich gerade gesagt, er hatte auch schon die Hoffnung, dass er errettet wird. Das hatte er auch gehabt. Aus diesem verkehrten Geschlecht heraus. Und es ist so, wie es in 1. Korinther 13, der letzte Vers steht, nun bleiben Glaube, Liebe, Hoffnung. Und genau das hatte der Henoch gehabt. Glaube, Liebe, Hoffnung. Und die Liebe ist die größte unter ihnen, heißt es da. Und das ist der Motor für unser Leben, dass wir mit dem Herrn Jesus wandeln können. Eine interessante Begebenheit, das ist für uns als Leser eine Herausforderung im Wort Gottes, weil es diesen Vers nur einmal gibt und es gibt keine Bestätigung im Wort Gottes, dass dieser Ausspruch des Henoch irgendwo vermerkt ist. Und zwar in Judas 14, eine ganz spannende Stelle, da steht geschrieben, Es hat aber auch von solchen geweissagt Henoch, der siebte von Adam, und gesprochen, siehe, der Herr kommt mit vielen tausend Heiligen. Boah, was ein Vers. Ich muss davon ausgehen, das steht nirgends sonst in der Bibel, dass Henoch das jemals gesagt hat. Aber Judas sagt vom Heiligen Geist inspiriert, dass er das gesagt haben soll. Und ich glaube es, dass es so war, weil es im Wort Gottes steht. Das ist eine Tatsache, die da steht. Und was sind, der Henoch scheint etwas gesehen zu haben, den Herrn, der Herr kommt mit vielen Tausenden. Der Henoch muss in diesem Wandel mit Gott, was so intensiv gewesen sein muss, den Herrn Jesus in seiner zweiten Wiederkunft gesehen haben, wie er kommt auf diese Erde zurück, mit vielen tausend Heiligen. Der ist schon extrem mit Gott gewandelt. Er hatte eine lebendige Hoffnung. Er wartete auf das Kommen des Herrn, weil er mit ihm wandelte. Er lebte schon in der Zukunft, dieser Henoch. Er hat das gesehen und dachte, okay, ich bin ein Endzeitmensch. Der Herr kommt bald. Ich bin ein Endzeitmensch. Und seine Hoffnung hat sich erfüllt, indem Gott ihn entrückt hatte. Er war entschieden, Gott nachzufolgen, weil er wusste, der Herr kommt bald. Das war für ihn Realität, Tatsache. Nochmal bedenken, Gott will mit uns wandeln, wie ich es ganz am Anfang gesagt habe. Im zweiten und im fünften Mose steht das. Jetzt gerade in diesem Augenblick will er mit uns wandeln. Epheser 5, Vers 9, wandelt wie die Kinder des Lichts, steht da, wandelt wie die Kinder des Lichts. Der Herr Jesus sagt von sich in seinen Ich-Bin-Worten, ich bin das Licht der Welt, das wissen wir alle. Also wandelt wie die Kinder des Lichts, Gott ist ja auch Licht. Sein Sohn ist Licht und wir sind Licht. Warum ist das so? In seinem Licht, wenn wir in seinem Licht wandeln, sehen wir in die tiefsten Tiefen hinein und können Dinge entdecken, die wir vorher vielleicht gar nicht entdeckt haben. In der Zahnmedizin gibt es ein Gerät, den sogenannten Kariesdetektor. Karies ist eine fiese Sache. Genau, wenn sie zwischen den Zähnen wächst und man sie nicht genau erkennen kann, dann was nimmt man da? Den Kariesdetektor. Was ist das? Das ist ein ganz helles Licht, kaltes Licht. Und dann scheint man mit diesem hellen Licht durch den Zahn hindurch und man sieht die Karies. Weil da an der Stelle, wo die Karies ist, ist ein dunkler Fleck im Zahn zu sehen. Dann weiß ich mit Sicherheit, ohne ein Röntgenbild zu machen, da ist ein Karies, da müssen wir bohren. Erster Johannes 1, Vers 7. So wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Das Licht deckt auf. Das Blut des Lammes, das reinigt uns. Aber wir müssen im Licht wandeln. Anders geht's nicht. So, wollen wir jetzt mit unserem sündigen Leben ans Licht kommen und wollen mit dem Herrn Jesus alles hinlegen. Wollen wir uns hinknien und sagen, Herr Jesus, ich will mit dir gehen, auch dorthin, wo ich nicht hingehen will. Nochmal Galater 5, Vers 16. Wandelt im Geist, so werdet ihr die Lüste des Fleisches nicht vollbringen. Es ist nicht so, dass ich als Viktor in meiner Manneskraft, in meinem Manneswillen mit Gott wandeln kann. Sondern es heißt in Galater 5, Vers 16, wandelt im Geist. Ich muss im Geist Gottes wandeln, so werdet ihr die Lüste des Fleisches nicht vollbringen. Dann kann ich nichts sehen, wenn ich in diesem Geist Gottes wandle. Gott und der Herr Jesus wissen, dass wir schwach sind und will uns helfen. Im Alten Testament gibt es so eine Stelle und da weist auch der Herr Jesus in Matthäus 21, Vers 5 darauf hin. Die Juden haben ja so Bändchen, kennt ihr das vielleicht, so Bändchen, die sich um den Arm wickeln und dann so ein Kopfbund mit so einem Kästchen hier vorne noch dran. Und das sind diese Gebetsriemen, das kommt vom 5. Mose 11, Vers 18, da steht, und sie sollen das Wort als Zeichen auf den Händen binden und sie sollen als Merkzeichen zwischen ihren Augen sein. Aber was davor noch steht, und das haben die Juden damals, die Pharisäer, nicht beachtet, davor steht im 5. Mose 11, Vers 18, und ihr sollt diese meine Worte auf euren und nur um die Arme binden und um den Kopf binden. Das hat der Herr Jesus bemängelt an den Pharisäern, hat gesagt, ihr macht eure Bänder extra breit, dass die Leute sehen, was ihr für tolle Beter seid. Hat er ihnen gesagt, das ist falsch, wie ihr da geht. Das ist ein großes Geheimnis, unser Wandeln mit Gott, das Leben im Geist. Bedeutet für uns, dass wir einfach von dem Leben, was wir jetzt so leben, Abschied nehmen. Uns hinrichten lassen von Gott. Letzte Seite. Der Henoch hat es gelernt, was es heißt, vollkommen nach dem Willen Gottes zu wandeln. Nochmal, das Wandeln im Geist hat zur Folge, dass wir Sieg über die Sünde haben. Im Herrn Jesus Christus, immer dran denken, im Herrn Jesus Christus, aus mir heraus kann ich das nicht, Sieg über die Sünde haben. Wie ich schon vorhin sagte, Henoch war, denke ich, ein ganz normaler Mensch. Er hat Söhne und Töchter gezeugt in diesen 300 Jahren. Er hat wahrscheinlich sich um seinen Alltag kümmern müssen, dass das Essen auf den Tisch kommt und was weiß ich alles. Es war ein ganz normaler Mensch und trotzdem hat er dieses Geheimnis gehabt, dass er mit Gott gewandelt ist 300 Jahre lang in diesem verkehrten Geschlecht. Glaube, Liebe, Hoffnung, das hat ihn gestärkt. Sein Name bedeutet, Namensbedeutung von Henoch ist Weihe oder Darbringung. Er hat sein Leben Gott geweiht, er ist mit ihm gewandelt. Also, wir sind Endzeitmenschen. Der Henoch hat es, glaube ich, von sich gedacht, dass er ein Endzeitmensch ist, aber wir sind wirklich Endzeitmenschen. Der Jesus kann jeden Moment kommen. Der Henoch wusste darüber Bescheid. In Judas 14 haben wir es gelesen, dass der Herr Jesus wiederkommt. Auch ein König David ist im Geist gewandelt. In Psalm 36, Vers 10 steht, bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehe ich das Licht. Da habe ich auch oft drüber nachgedacht, das war auch so ein Vers, den ich auswendig gelernt habe. Bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehe ich das Licht. Also Gottes Licht, Jesus ist Licht, wir sollen auch Licht sein. König David hat erkannt, dass Gott die Quelle des Lebens ist. Gott Licht ist. Und er wusste, wenn ich mit diesem Herrn, mit Gott wandle, dann bin ich in seinem Licht und dann sehe ich das Licht. Welches Licht denn? Ich glaube, auch David hat einen Blick auf den Herrn Jesus gehabt. Denn der Herr Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Und genauso war es beim Henoch. Er hat Gott als die Quelle des Lebens erkannt. Er ist in seinem Licht gewandelt und er hat den Herrn Jesus als Licht der Welt erkannt. Also dieses vollkommene Wandeln mit dem Herrn Jesus und mit Gott bedeutet für uns meiner Meinung nach ein Leben im Geist zu führen. Im Herrn Jesus zu bleiben. Wir sind Endzeitmenschen und haben, sage ich mal, ich will es jetzt nicht irgendwie, wir können es nicht aus uns bewerkstelligen, aber in diesem Bewusstsein müssen wir leben, dass wir Endzeitmenschen sind und dass dieses Wandeln mit Gott für uns eine ganz, ganz dringende Notwendigkeit ist. Und ich bete für mich da, dass ich einfach diese Liebe habe in meinem Herzen. Diesen Wandel mit Gott so zu fühlen, wie es Gott von mir möchte. noch ein Bruder mit uns betet, bitte.